Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja. So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Oh, da ist aber einer noch müde.
Guten Morgen, mein Knuffelchen.
Morgen, Süße. Och,
Schnucki. Ich bin so müde. Ja. Ich bin echt so müde und ich hasse dich.
Ey, du, ja, genau. Du weißt, dass jetzt wieder Millionen von Menschen hier zuhören. Na, ich hasse dich.
Geh weg.
Du hast mich.
Mit du Rammstein fängt doch der Morgen an. Ja. Guten Morgen, ja, ihr Lieben.
Guten Morgen.
All die Lieben, die jetzt auch alle denken, Gott, ist das alles früh hier.
Ach. Das kann ja nicht angehen. Annika, ja. Annika ist ganz müdelein. Ich bin frisch wie der Morgentau.
Oh, ja. Hast du heute Lidschatten unter den Augen?
Was? Die ist auf Krawall gebürstet heute.
Kleine niedliche Augenringe.
Dabei habe ich dich ganz so lieb heute Morgen. Und wir wollen ja. Ja, komm mal, jetzt kommt sie an, ne?
Ja.
Das ich habe hier schon Tee gemacht. Ich habe hier eine Quarktasche hingelegt.
Ja, das hast du
ich
auch.
Ich habe hier einen Pott mit Milch dazu zu dem Tee.
Weil ich trinke ja ganz britisch Tee mit Milch.
Sie trinkt im Moment wieder Tee mit Milch, komischerweise. Also vorher Kaffee und jetzt Tee mit Milch. Also all diese Sachen, und das ist der elegante Übergang zum Thema, die Nähe herstellen. Wenn man jemanden lieb hat, ne, dann wisst ihr, dann stellt man dem Tee hin und all solche Sachen und dann zeigt man damit.
Ja, aber ja, es gibt ja auch in Partnerschaft. Aber wir sind, und kann man das Wechselpaar nennen? Wir brauchen ja immer Nähe und dann wieder Distanz.
Und damit sind wir sowas von normal, weil genau das ist der Punkt, der Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Hey, Mann, wir steigen schon richtig ins Thema ein, ne?
Ja,
und der Wechsel zwischen Nähe und Distanz, das macht es. Also es ist nichts, wo man, es gibt wohl Menschen, die überwiegend Nähe oder ganz viel Nähe brauchen.
Aber sind das nicht eher die Leute, die so richtig klammern?
Ja, ja, die auch tierisch eifersüchtig sind.
Ja, genau.
Und so.
Mhm.
Könnt ihr das schon vertragen, so viel Psychologie am frühen Morgen?
Ja, du hast gesagt, wir wollen über Nähe und Distanz und damit bist du richtig reingerauscht ins Thema.
Aber ich rausche noch weiter rein, weil das gibt einen Menschen, der heißt Fritz Riemann, der ist Psychoanalytiker.
Oh, Leute, jetzt wird's kompliziert.
Ich bin munter, ich kann das schon erzählen. Ich kann das ohne Punkt und Komma erzählen.
Ja, das ist richtig.
Und der hat 1961... Ein weltbewegendes Jahr, 1961, ein wichtiges Jahr.
Mhm. Weil das, der will, das geht überhaupt niemandem an.
Nein, das geht auch gar keinem was an.
Wann ich Geburtstag habe. Nein, wann du Geburtstag überhaupt nicht.
Ach, ich will das schon wissen.
Nein.
Ja, genau.
Komm,
du bist
37.
Weiter hier. Genau.
Also ganz ehrlich, heute Morgen, du machst mich fertig.
Also Fritz
Geh auf
Riemann.
Distanz, husch.
Ja, ich gehe ja schon weg. Fritz Riemann.
Ja.
Das ist wie beim Zahnarzt. Lass mich zu Ende reden, da ist der Spuk vorbei. Also Fritz,
also
Fritzchen,
Leute,
der alte Fritz.
Das Widerliche an Psychologen ist ja immer, dass sie irgendwann immer ihr Wissen aus
der
Tour
machen.
Und ganz ehrlich, Leute,
ich habe 30 Jahre darauf gewartet, das zu erzählen.
Ja, kannst ja gleich.
So, und das ist jetzt Distanz. Jetzt kommt sie auf Distanz. Merke das?
Nee. Und das Widerlichste ist ja, irgendwann früher oder später kommt er aufs limbische System. Das ist bei Psychologen so. Ganz egal wie, irgendwann sind sie beim limbischen System.
Ich habe aber noch 2-3 andere Sachen.
Die sind auch so schick. So, jetzt machen wir bei Herrn Riemann fertig und ich esse ein bisschen Quark.
So, 1961, Fritzi. Fritzi Riemann,
Lecker Quark.
Psychoanalytiker, ich bin ja hartnäckig. Ein Psychoanalytiker hat ein Standardwerk geschrieben, was immer noch lebenswert ist, ihr Lieben. Also, wer psychoaffin ist und das auch ein bisschen vernünftig
kann. Wahrscheinlich so trocken, dass das zwischen den Seiten staubt.
Ich werde euch sagen, diese Sendung wird jetzt gefühlt mindestens 2 Stunden dauern, weil ständig. Wollte ich nicht was über Fritz Riemann sagen, 1961
Kannst du vielleicht mal irgendwie in die Puschen kommen mit dem Kerl?
Grundformen der Angst hat er geschrieben und ich kriege Angst hier. So.
Du kriegst die Grundform der Angst hier.
Grundformen der Angst.
Und das ist, wenn ich begierlich, er labert und ich schiel begierig auf seine Quarktasche.
Ja, das ist ganz schlimm. Jetzt gehe ich aber auf Distanz hier, du. Ja. Meine
So, jetzt haben wir genug Scherze
218,
gemacht.
Meine Quarktasche gehört mir. So, weiß Bescheid.
So, dann mach mal
Handy weg von meinen Quarktaschen hier. Oh Gott, das ist jetzt anzüglich wieder, ne?
Das wäre ja eher mein Part gewesen. So. Du mach mal hin hier, dann kommen wir auch mal weiter hier.
So, und Fritzchen hat damals schon gesagt, und Hat damals schon gesagt, es gibt Menschen, die eben eher diesen Part der Nähe überwiegend leben. Es gibt Menschen, die leben eher in der Richtung Distanz, dass sie eher die Leute nicht so an sich ranlassen. Und das sind eher so intellektuelle Typen, die dann so. Und dann gibt es Menschen, die brauchen sehr viel Dauer und Verlässlichkeit. Da geht schon so in Richtung Zwang. Das hat er auch damit so ein bisschen schon in Verbindung gebracht. Und da gibt es sogenannte Wechseltypen. Die wollen Party haben. Die wollen sich nie irgendwie dauerhaft binden. Da würde er sagen, das geht so in Richtung hysterische Typen. Aber er hat auch ganz klar gesagt, Leute, das ist hier jetzt keine Diagnostik oder sowas. Das ist einfach nur mal die Grundform, also die Angst des Menschen zum Beispiel, der sehr viel Nähe braucht, die Angst des Menschen vor dem Alleinsein.
Verlustängste.
Und der Distanz, der eben Angst hat, sich aufzugeben zum Beispiel in einer Beziehung und der deswegen auch die Distanz braucht. So. Und dann gibt's einen, bei dem habe ich damals sogar gelernt, das ist ein Kumpel von Friedo Schulz von Thun, Friedemann Schulz von Thun, kenne einige, ne, Kommunikationspsychologe in Hamburg, bei dem habe ich studiert und der hat einen Kumpel, Christoph Thomann und Christoph aus der Schweiz, die Friedo und Christoph, die haben zusammen also Workshops gemacht für uns Studenten und da war ich auch ein paar Mal mit dabei und der hat dann letztendlich dieses Nähe-, Distanz-, Dauer- und Wechselmodell entwickelt. Und jetzt nochmal für alle zum Nach- oder Mitdenken. Wenn ihr euch wie so ein Kompass einfach mal so ein Kreuz macht, dann hast du ganz oben ist Norden, das ist Nähe. Ganz unten ist D für Distanz. Links ist Wechsel und rechts ist Dauer. So. Und dann hast du praktisch die verschiedenen Pole. Und dazwischen kannst du versuchen, Annika guckt schon so gequält.
Nee, das kann ich, habe ich gerade wieder vergessen.
Nähe, Dauer, Nähe, Distanz, Dauer, Wechsel. Mhm. Und dazwischen, zwischen diesen vier Quadranten sozusagen, wie beim Kompass, bewegen wir uns alle hin und her. Es gibt also nicht einen absoluten Nähetypen. Mhm. Es gibt auch mal Momente, wo der Nähe-Mensch sagt, ich will jetzt echt mal eine Ruhe haben und lass mich an Land. Und auch der Distanzer braucht mal vielleicht zwischendurch, wenn es ihm schlecht geht, auch mal wieder ein bisschen Nähe.
Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein Modell, ist immer sehr vereinfacht. Jo. Weil wir wechseln auch unsere Stimmung und je nachdem, wie gerade die Lebensumstände sind, wie gerade die Situation ist, welche Verletzungen wir erlebt haben, welche Glücksmomente, brauchen wir das mal? Also wenn wir frisch verliebt sind, dann sind wir so auf Nähe gepolt. Mhm. Kaum baut der andere den ersten Mist, gehen wir auf Distanz. Also das sind so, dann retten wir nochmal wieder und dann und so. Oder wir haben gerade eine Phase, wo wir sehr selbstbewusst sind und wo wir so das Gefühl haben, alles ist so erfolgreich, dann brauchen wir auch nicht unbedingt, aber wenn es uns gerade sehr mies geht, dann brauchen wir so ein bisschen Klammern oder wir leiden allein oder das geht ja immer hin und her. Ich glaube, so ganz so einfach ist das ja nicht.
Das sage ich ja, also das ist jetzt nicht für Kommunikationszwecke oder bei mir auch in der Paarberatung kann das hilfreich sein, weil wenn du weißt, du bist ein Mensch, der eher klammert und du kommst jetzt, triffst jetzt auf einen Typen, der wirklich seine Ruhe, seine Distanz braucht, dann kann das am Anfang ganz, ganz für dich vielleicht ganz faszinierend sein oder auch für den Distanzer kann es mal toll sein, so Nähe Menschen zu haben. Aber im Großen und Ganzen wird das früher oder später denn doch eher knallen. So, das war der Untersetzer.
Ja, den muss man ja auch nicht mit der Milchkanne rufen.
Nein, muss man nicht. Und der Hintergrund von all dem liegt wieder in den frühen Bindungserfahrungen, die du gemacht hast. Also wenn du eine unsichere Bindung gehabt hast zum Beispiel, dann kann es sein, dass du gerade deswegen sehr viel Nähe immer suchst, weil du Angst hast vor der Umgebung. Oder wenn du unsicher vermeiden gebunden bist, dass du dann sagst, nee, ich muss sowieso mein Leben alleine klarkriegen. Mich versteht sowieso keiner und keiner kann mir helfen, dann bin ich vielleicht auch überwiegend dieser Distanztyp. Also das hat schon sehr viel tiefer liegende Gründe
eigentlich. Und so einfach ist es eben auch nicht. Ne?
Nee. Aber habt ihr das jetzt verstanden überhaupt? Ich hoffe, wir nicht.
Ja, wir können uns ja nochmal vielleicht im Laufe der Zeit noch die Sendung nochmal von anderen Seiten nochmal erklären, wenn wir dazu können. Aber wie siehst du, also wir haben auch gerade mit einem Freund von uns darüber geredet, und der war ja so begeistert davon, dass jetzt bei Angela Merkel zum Beispiel,
Angie,
die ja nun so wieder mal zitterte und so, dass es ja eine Welle des Mitfühlens gab.
Wohl wahr.
Das heißt, auch wenn es politisch vielleicht Diskrepanzen gibt, gibt es ja doch wieder so Nähemomente, die wir ja oft haben, wenn es jemandem jetzt nicht so gut geht.
Gott sei Dank.
Na? Und dann merkt man, dann rückt doch wieder alles so ein bisschen mehr zusammen.
Ich hoffe.
Also das hat man ja auch gemerkt in dem Moment, als es dir zum Beispiel so schlecht ging, oder als ich jetzt krank war, wie viele Menschen, wie viele von euch bei Facebook oder so, so richtig ganz tolle Kommentare geschrieben haben. Wirklich. Und das ist ja, sind ja so nahe Momente, obwohl wir ja auf Distanz leben. Ich kenne die zum größten Teil ja nicht persönlich.
Nö.
Um nicht zu sagen, fast alle. Nö. Und trotzdem sind das ganz nahegehende Worte. Teilweise näher als meine eigene Familie.
Ja.
Und das ist natürlich irgendwie ganz toll.
Ja. Und da ist die Technik, obwohl Technik an sich ja erstmal eine kühle Angelegenheit ist.
Technik ist eigentlich gar nichts.
So, und wird ja auch oftmals verflucht und es wird auch Gefahren auch zu Recht hingewiesen. Aber diese Möglichkeiten der Kommunikation und du stellst Nähe, wenn du dich nicht in den Arm nehmen kannst, dann stellst du aber auch Nähe durch Kommunikation her. Und das kann, seit Jahrhunderten schreiben sich Menschen Briefe und versuchen Liebesbriefe und versuchen dadurch Nähe herzustellen.
Ja, immer. Oder Lieder oder was weiß ich. Kommunikation. Man darf nie vergessen, dieses Ding, dieser Computer oder was immer auch, ist lediglich das, was wir damit machen.
Er ist so gut, wie der den benutzt.
Ne? Genau. Also das heißt, man kann nicht das Ding an sich verteufeln, sondern eigentlich die Art, wie damit umgegangen wird.
Mhm.
Und es gibt eben Momente, wo ich das ganz großartig finde.
Ja.
Zum Beispiel Distanzen zu überwinden, Nähe beizubehalten. Ja. Meine Schwester lebt in Schottland.
Ja. Ohne WhatsApp und sowas wäre das schwierig.
Ich denke
an unsere Freunde, ne? Denke auch an Thorsten hier, unseren Arzt. Schöne Grüße, mein Lieber. Ne?
Ganz dolle.
Nach Konstanz, der Abtrünnige.
Der Abtrünnige.
Ja, will nichts mehr mit uns zu tun haben. Der geht auf Distanz.
So. Aber wir stellen wieder Nähe her.
Aber
durch
sowas
WhatsApp.
Von.
Ja. Nein, also den zum Beispiel oder Freunde von uns, die an Stelle wohnen, wir sehen uns ja natürlich nicht dauernd. Das sind ja. Aber trotzdem mit WhatsApp und man sieht immer, was wird gemacht. Und es sind immer wieder so diese Momente von großer Nähe, die wir trotz Distanz hinkriegen.
Ja. Ja.
Und das ist ja uns Menschen, oder das ist bei uns Menschen etwas sehr, sehr Interessantes. Also über diese ganzen, was du vorhin erzählt hast, diese Modelle, die finde ich für mich selber, habe ich auch während des Studiums oder so, habe ich alles als sehr schwierig empfunden, obwohl ich ja jemand bin, der sehr gerne sehr sortiert denkt.
Du bist aber so analytisch.
Sehr analytisch, aber ich empfinde diese, der ist so distant und da musste er schon selber einschränken. Ja, wir machen da oft eine Mixtur. So einfach, denke ich, ist das gar nicht. Lass mich bitte ausreden. Ich will auch mal. Nein, weil wir wirklich... Ich bin eigentlich jemand, ich bin immer eher ein bisschen distanziert, weil ich oft auch Angst habe, jemand beschneidet so meine freie Zeit. Ich brauche viel Zeit für mich. Und deshalb muss ich dann einfach manchmal mich dann zurückziehen. Das ist mir dann alles zu viel und ich brauche dann wirklich Zeit für mich. Das heißt, im Prinzip bin ich schon jemand, der ein bisschen so zu anderen Menschen auf Distanz geht. Aber das würde gar nicht zu mir passen, weil ich auf der anderen Seite extrem kommunikativ bin und es gerne habe, wenn Leute um mich rum sind. Aber ich denke immer, alles hat seine Zeit im Leben. Und die Zeiten, die man hat oder die man braucht für Distanz, sind genauso wichtig wie die Zeiten, die man für Nähe braucht. Und der eine braucht sie phasenweise mal mehr, die Nähe, und mal weniger. Es ist wirklich abhängig von der Verfassung und von der Lebenssituation und so weiter. Das ist es. Also ich glaube, dass wir unser Leben lang da immer hin und her vorstellen.
Ja. Ja,
natürlich gibt es Menschen, die jetzt klammern an andere, die sich anhängen. Aber das sehe ich schon wieder dann eher als eine Problematik. Das ist dann eher ein Problem. Alle anderen sind eigentlich Leute, also der Normale, der schwankt einfach hin und her.
Also schwanken, was ja. Ich bin ein großer Freund von diesem vom EKG-Modell. Eine fröhliche Kurve rauf und runter. Heißt, Herz-Kreislauf ist schön. Und so finde ich das auch in vielen Bereichen, auch in der Psychologie. Ein Schwanken zwischen den Polen, zwischen Nähe, Distanz, zwischen Dauer und Wechsel. Exakt das, was du gesagt hast, ist, du bist dann so eher schwingungsfähig. Du bist dann nicht so, eben die Angst packt dich nicht in eine bestimmte Ecke. Aber was wir gesagt haben, das kennen, denke ich, so viele von euch und auch von uns, wenn jemand extrem eifersüchtig ist, wenn er ständig dein Handy checken will, weil er Angst hat, dass du mit jemand anderen alles kontrollieren willst, also wirklich diese krankhafte Form von nee, auch krankhafte Form, so alles beim Alten zu behalten, mhm. Also immer dasselbe zu machen.
Du musst nichts verändern.
Nee, immer.
Aber auch eine übermäßige Distanz ist ja im Miteinander erleben unerträglich. Wenn der andere dir nie etwas erzählt, alles mit sich selbst ausmacht, das irgendwann empfindet man das als Vertrauensbruch, als dass man es nicht wert ist, dass man was mitgeteilt wird. Ja. Dass wenn man so ein Fußabtreter irgendwie ist oder einfach so ein bisschen zum Unterhalten oder keine Ahnung für was. Mhm. Das ergibt auch ein ganz schlimmes Gefühl.
Ja. Aber so kann man sich gegenseitig dann vielleicht auch in der Partnerschaft, wenn es gut läuft, und das sind unterschiedliche Pole, was Nähe und Distanz da ist, man kann sich auch gegenseitig da so ein bisschen korrigieren. Das heißt also, wenn der Distanzmensch merkt, es tut nicht weh und es ist sogar willkommen, wenn ich ein bisschen was von mir äußere.
Ja, also aber was ist, wenn der ganz schlimme Erlebnisse gehabt hat? Ja. Da kannst du 100 Mal sagen, du kannst mir vertrauen. Vielleicht hat er das schon vorher als Kind gehört und da war nichts mit Vertrauen. Es wurde immer missbraucht.
Ja.
Also dann bist du wirklich, und du kannst eben in der Beziehung keine therapeutische Kleingruppe aufmachen.
Nee, das auf der anderen Seite ist Beziehung eigentlich für mich der einzige Ort, wo du dich auch irgendwie verändern kannst oder wo du lernen kannst, dich zu verändern. Alleine kannst du schlecht. Mhm. Kannst du dir 1000 Sachen vornehmen. Okay, machst du ein bisschen dies und das und vielleicht auch eine Psychotherapie. Nee, aber so richtig sich weiterentwickeln geht eigentlich nur mit dem Gegenüber. In irgendeiner Form.
Also wenn der gewillt ist, das mitzumachen.
Genau.
Ne?
Ja.
Das ist klar. Ja.
Aber nochmal zur Nähe. Das passt doch zu unserem letzten Thema, ne? Mit unseren Kuscheltieren so. Das fand ich übrigens vielen, vielen Dank.
Oh ja.
Ihr habt uns so eine Freude bereitet. Wir haben ja gebeten, oh bitte, ne, was macht Spot. Ihr denn mit eurem Sport? Also ich habe.
Aber sowas Niedliches.
Ich gucke nochmal in mein Handy rein. Also Martina hat Spot, ihren Glücksbringer.
Das ist so ein Hund, so ein zerliebter Fellhund.
Absolut.
So was Süßes. Der hat so Schlappohren und so niedlich.
Ganz, ganz süß. Und der begleitet Martina, ist schon Familienmitglied, geht los. Christine hat ihren Delfin, wunderschönen, wunderblauen Delfin, auch zum Knutschen und Kuscheln. Und so haben wir wirklich die ganze Reihe. Ich guck mal gerade so ins Handy, was da noch so. Oh, Trörö, das ist ja auch mein Liebling. Trörö von Maike. Maike hat Trörö zu ihrem ersten Geburtstag geschenkt bekommen. Mhm. Das ist nämlich ein Elefant. So, der hat
sie mir bei Trörö
18 Umzüge überlebt, Wohnungsbrand in Chile überlebt.
Mhm.
Und der hat ihr in den schwersten Stunden geholfen und so weiter und so fort.
Was ich
und der wird, entschuldige, dieses Jahr wird Trörö, das muss noch gesagt werden, wird er 37 Jahre. Und sieht immer noch gut aus. Also ich finde, Maike Trörö macht sich ist gut gepflegt. So, Entschuldigung, das musste.
Was ich so interessant fand beim Durchlesen, wie viele davon haben geschrieben, dass Trörö und ich weiß nicht, die Lieblinge da, die Kuscheltiere, eben in den schlimmsten Stunden im Krankenhaus. Es kam oft Krankenhaus vor.
Ja.
Und erstmal fand ich es ganz, ganz, ganz toll und berührend, dass sie uns das mitgeteilt haben, überhaupt. Fand ich einen ganz großen Vertrauensbeweis. Mhm. Stellt eine Nähe da, ne? Wo wir dabei sind. Und dass es eben immer wieder das Krankenhaus war. Das ist mir so aufgefallen. Und Manfred war ja auch, der hatte das ja erzählt, dass er in der Schublade immer dabei war.
Ich sagte, das war wieder eine Zeit. Aber ich habe es gerne gemacht, weil ich bin ja das kurze Tier von Annika und das kann ohne mich einfach, das geht nicht.
Nein.
Da muss ich durch und das habe ich sehr gern gemacht.
Und das war auch ganz süß, denn wenn das so richtig Mist ist, und das war eben so toll, so nachts, in der Stille der Nacht, dann, wenn du wirklich ganz allein bist und du liegst in deinem Bett da im Krankenhaus und du kannst nicht schlafen, weil dir alles wehtut, du Sorgen hast, du Schmerzen hast, ich weiß nicht, was alles, dann ist dein Kuscheltier da. Das ist wirklich so.
Und zwar bedingungslos.
Bedingungslose Liebe. Eine Nähe, das Ding baut ja, oder man baut ja im Idealfall.
Was heißt hier das Ding?
Ja, entschuldige bitte mein Schnuffelchen. Entschuldigung, das sage ich nicht wieder, ne? Ist gut? Nimmst du mir das übel?
Nein.
Nein, ne? Nein, mein Süßen. Er war ja in meiner Schublade, der Arme. Nachts wurde er dann rausgeholt. Aber dann ist das wirklich so. Dann holt man sich das raus und da baut man eben eine Nähe auf, die, das ist eben so, weil es bedingungslos ist. Ich glaube, daran sieht man dann auch, dass viele das eben brauchen.
Ja.
Es gibt auch Leute, die gesagt haben, ja, habe ich nicht. Also habe ich verschenkt ja, dann damals.
Es, dann ist es auch in Ordnung.
Das ist auch völlig in Ordnung. Vielleicht reicht da auch die Erinnerung an die Kindheit und so. Ja. Das meinte ich ja. Das ist ja je nach Lebensphase, wie das dann gerade so empfunden wird. Und wie jeder das regelt, das ist ganz alleine seine Sache. Ich fand es auf jeden Fall ganz lieb, dass die Sachen geteilt wurden.
Ich habe das, finde ich, so schnell, das habe ich aber noch im Kopf. Und hat auch jemand auch auf Facebook geschrieben. Die war in der psychosomatischen Klinik und da ging es um Angstattacken und Panik. Und die hat gesagt, dass der Therapeut oder die Therapeutin praktisch die aufgefordert hat, sich im Rahmen dieser psychosomatischen Kur ein Kuscheltier zu besorgen, genau für diese Sachen, um praktisch diese Bewältigung von angstauslösenden Situationen besser in den Griff zu kriegen. Mhm. Hallo, also die Kollegin oder der Kollege, Hut ab.
Ja. Toll.
Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt rückt also die ganze Station und ist auf der Suche nach Kuscheltieren.
Ja, oder die haben alle erst mit und holen das verschämt dann aus der Tasche.
Oder
ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich habe da meinen Spot mit oder Manfred oder sowas.
Aber ich würde ja sonst in der Nähe, ich würde ja einen Kuscheltierladen aufmachen. Ne? Würde ich, ja.
Das Therapie doch mal. Wieder bei sowieso.
Jo, ja, wir haben da im Angebot.
Na. Im Angebot.
Nein, und danke auch für eure Erlebnisse und eure Geschichten, die zum Teil auch ganz touching sind und waren.
Da war eine Geschichte dabei.
Ja, aber ich will's, das macht so traurig dann. Ne?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das können wir nochmal überlegen. Ich bin mir nicht so sicher. Also, die Tilly hat
sie. Ach doch, nee, komm, das ist jetzt, ja, doch.
Gut.
Es geht um, ich sag jetzt auch nicht den Namen, weil ich bin immer so vorsichtig. Ich möchte auch keinen mit verletzen, aber das ist öffentlich gepostet worden, deswegen ist es auch nicht, also ist es auch kein Geheimnis. Aber es geht um darum, dass da hat jemand geschrieben, 1991 während des ersten Golfkriegs wollte meine Mutter nach Chile fliegen, um eine Freundin zu besuchen. Und sie hatte ein bisschen Schiss und die Lage war etwas unsicher. Und dann schenkte ich ihr eine kleine Stoffente mit Badehose und Sonnenbrille. Die kenne ich auch noch. So, als Reisebegleiter. Und die Ente wurde Kleiner Horst getauft. Süß. Meine Mutter reist sie nie wieder ohne ihren kleinen Horst. Also der bereist mit ihr Russland, Irland. Und 2002 wurde meine Mutter schwer krank. Als sie 2004 ihre allerletzte Reise antrat, war auch der kleine Horst dabei. Den hatte ich ihr ins Krankenhaus gebracht. Ich ging allein mit dem kleinen Horst wieder nach Hause. Ich merkte schon, noch viele Jahre hat mich der kleine Horst begleitet und erst, als die kleinen Finger meiner Tochter ihn zu fassen bekam, flog er irgendwann davon. Ich stelle mir vor, er hat zu seiner ursprünglichen Besitzerin zurückgefunden. Was Besseres kann einem Stofftier eigentlich nicht passieren, oder?
Mhm. Oh. Das ist mal ganz...
Ich habe jetzt wieder Pipi in den Augen.
Das ist so touching, ne?
Ja, der kleine...
Der kleine Horst. Und das ist eigentlich, das habe ich bei diesen Geschichten sowieso gedacht. Immer wieder, so habe ich früher geschenkt bekommen, hat mein Vater mir geschenkt, hat dies. Also das hat immer irgendwie ist oft so eine Nähebekundung. Das ist es ja auch, wenn ich nochmal drüber nachgedacht, das ist auch bei den Boybands, ne? Diese Nähebekundung. Mhm. Ich will dir ganz nah sein. Mhm. Das ist so ein Symbol dafür.
Ja.
Und deshalb tut man das. Und das ist mir jetzt noch mal so ganz klar geworden, wie viele dann auch gesagt haben, ja, es hat mich begleitet mich immer noch. Oder oftmals, und das fand ich besonders schön, haben meine Kinder jetzt oder meine Enkel, sitzt im Kinderzimmer, habe ich weiter verschenkt. Das heißt, dieses emotionale Päckchen, dieser kleine Rucksack, den dieses Tier hat, der wird ja immer noch ein bisschen größer und wird dann mitgeliefert. Und damit bekommt das eben mehr. Das ist eigentlich ein Symbol für eine Art von Nähe.
Ja, und das, wenn du das dann weitergibst, weitervererbst, haben wir auch beschrieben. Ja, ich habe meine Stofftiere weitergegeben.
Genau.
An meine Enkelkinder oder so. Du gibst dann praktisch damit auch dieses Gefühl von Sicherheit auch weiter. Also, oder du weißt, der hat mir geholfen, der wird dir auch weiterhelfen.
Mhm, genau.
Ich brauche den jetzt vielleicht im Moment nicht mehr so, aber für dich auf alle Fälle. So. Mhm. Der kleine Horst.
Mhm. Ganz süß und ganz, ganz, ganz lieben Dank für diese Geschichte. Mhm. Ganz toll. Tilly hat es dann vorgelesen. Als das dann kam, dann sitzen wir meistens hier und ich lag so ein bisschen im Bett, weil es mir ja nicht gut ging. Und er las was vor und ich sah, war schon wieder irgendwie im Wasser geheult. Und, das alte Traum.
Der kleine Horst.
Der kleine Horst. Mhm. Der ist jetzt davon geflogen. Hoffentlich ist er angekommen. Und
ja, so. Und was gibt es da noch zu erzählen? Also ich finde, wenn man in einer Partnerschaft, in einer Beziehung lebt und man ist vielleicht der Nähe-Mensch und der andere mehr der Distanz, dann nehmen wir mal, konstruieren wir mal, dass man auch in der Partnerschaft dann in den Momenten auch akzeptieren muss, dass der andere vielleicht im Moment eher Distanz haben will oder auch spüren muss, dass der andere mehr Nähe haben will. Also dass man da auch mehr auf den anderen mal guckt, als auf sich selbst. Das heißt, wenn man dann, wenn der andere sagt, du, ich brauche jetzt einen Moment, ich kann nicht, ich will meine Ruhe haben, ich verziehe mich mal eine Runde, dass man dann nicht so hinterher tackelt und sagt, aber ich will doch und so und was ist los, sondern und dann auch wirklich in dem Moment diesen Freiraum lässt und umgekehrt dann genauso. Also auch da wieder, ne? Wechsel.
Aber nochmal dazu, wie das eigentlich entsteht. Diese ganze Geschichte. Du hast das vorhin ja schon gesagt, mit diesem unsicher gebunden und halb unsicher nicht gebunden und was weiß ich wie. Das können wir noch mal ganz kurz aufdröseln. Also, wenn ich sehr viel Nähe suche, dann bin ich als Kind wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein recht sicher gebundenes Wesen gewesen. Oder ist es nicht auch so, dass ich vielleicht ein unsicher gebundenes Kind gewesen bin und suche jetzt die Nähe?
So. Also,
was heißt das überhaupt, sicher gebunden und unsicher gebunden?
Gut, okay.
Herr Thiel, also, wenn Sie mal an dieser Stelle...
Darf ich an der Stelle mal wieder mal dozieren? Ne?
Vielleicht komme ich schon mal wieder aufs limbische System.
Nee, leider das nicht so direkt. Aber ich habe ja in dem Bereich früher wirklich geforscht. Ja, ich habe so ein Forschungsprojekt mitgemacht.
Da sieht man, was die Wissenschaftler so rausfinden.
So, genau.
Schrott.
Und habe damals dann über die Entwicklung von Vater- und Elternkindbindung dann auch Diplomarbeit geschrieben und so ein Zeugs. Und es geht eigentlich jetzt theoretisch immer darum, dass ein Kind, was sicher gebunden ist, so die Theorie, hat ganz früh die Erfahrung gemacht, dass erstens seine Eltern verstehen die Signale. Die wissen, wenn, gut, also Mütter, die feinfühlig sind, darum geht es eigentlich, es geht um die Feinfühligkeit der Eltern, die können schon am Weinen hören, ob das Kind hungrig ist, ob es Langeweile hat, ob es sonst wie was ist. So. Also Mutti oder Vati auch, egal wie, verstehen die Signale richtig, nehmen sie erstens wahr, verstehen sie richtig und reagieren dann auch relativ prompt drauf. Das heißt, dieser Schwachsinn, Kinder erstmal brüllen lassen und sowas, bindungsforschungstechnisch vollkommener Blödsinn. Wenn ein Kind brüllt, hat es seinen Grund und dann sollte man auch mal gucken, was da so los ist. So. Wenn du dann also das öfter schon erlebt hast, dass deine Eltern dich verstehen und dann hast du dieses Gefühl, Welt ist sicher für mich, sicher gebunden. Sicherer Hafen. Die Alten, wenn irgendwas ist, wenn Alarm ist bei mir, die kommen auch und die helfen mir auch. Und dieses Gefühl von dieser sicheren Bindung, das trägst du, wenn es gut läuft, ein Leben lang mit dir rum.
Das ist also sicher gebunden.
Genau. Unsicher gebunden gibt es verschiedene Sorten. Es gibt ängstlich unsicher, es gibt vermeidend unsicher. Ist jetzt egal, aber unsicher ist genau natürlich das Gegenteil. Eltern haben keine Zeit. Im Extremfall hatte ich Menschen, die Alkohol- oder Drogenprobleme als Eltern haben, die nehmen nicht wahr, was mit dem Kind los ist. Die wollen den nächsten Schuss oder das nächste Bier haben, den nächsten Schnaps. Das heißt, das Kind hat da schon mal das Gefühl, ganz früh, ich muss mit meinem Leben allein klarkommen, weil die verstehen, sie nehmen noch nicht mal wahr, wenn was los ist. Mhm. Geschweige denn, dass sie mich verstehen, geschweige denn, dass sie prompt darauf reagieren. Wenn du dieses Gefühl früh in deinem Nervensystem gespeichert hast, dann wirst du eher unsicher. Mhm. Das heißt, die Welt ist eher feindlich für dich. Du musst aufpassen. Du vertraust keinem. Du hast das Gefühl, du musst wirklich alles alleine wuppen, weil letztendlich, es kümmert sich ja doch kein. Und ganz schlimm, du hast dann auch ganz viel ein Selbstbild, als nicht liebenswert zu sein. Mhm. Weil wenn du liebenswert wärst, dann würden die sich um dich kümmern. Dann wüssten sie auch, was los ist. Es muss ja seinen Grund haben, warum sich keiner kümmert. Und das ist bestimmt, weil du eben so ein unliebenswertes Geschöpf bist.
Das sind dann oft die Menschen, die dann später sich drangsalieren lassen oder rumschubsen.
Auch das, weil die es schon so gewohnt sind.
Ja, oder beziehungsweise, weil sie einfach nicht glauben können, dass jemand sie wirklich liebt oder so. Die dann eben auch sehr eifersüchtig werden oder sowas, alles kontrollieren wollen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass jemand sie gern hat, weil sie haben also vermeintlich anderen Erfahrungen gemacht.
Genau. Oder die eben wirklich keinen an sich ranlassen. Wo sie sagen, nee. Also die bis zum bestimmten, die entweder keine Beziehung führen können oder wenn eine Beziehung, dann wird es immer ganz so ein Desaster. Mhm. Weil der andere, der will der Nähe und dann wollen die wieder nicht. Mhm. Und das ist alles ganz schwierig.
Was ist denn mit den Kindern, die jetzt immer, hin und her gehende Botschaften empfangen? Also ein Tag ist Mutti ganz lieb und kuschelt und versteht, also nächsten Tag ist sie apathisch, kriegt nichts mit. Papa ist mal da, mal nicht. Ja. Dann spielt er wieder und den nächsten Tag ist er harsch, weil einfach nicht drüber nachgedacht wird. Oder
das ist ganz, ganz schlimm, weil die sind, das ist auch unsicher geworden, aber das ist so eine Form, das nennt man auch ambivalent. Mhm. Die sind so hin und her. Mhm. Das ist, wenn du das so siehst, auch als ich die so Kinder und Erwachsene untersucht habe mit einem Jahr im psychologischen Labor, da, wenn du da so ambivalent gebunden hast und die sind gestresst, die Kinder, dann suchen sie auf der einen Seite die Nähe, dann werden sie vielleicht hochgenommen. In dem Moment, wo sie auf dem Arm von Mutti sind, dann wollen sie aber wieder runter, schubsen die gerade regelmäßig, also hauen die aus so ein bisschen, dass sie wieder runter wollen und sind so hin und her gerissen. Es ist traurig, ne? Also weil da weißt du schon, und das war eigentlich auch der Sinn der Forschung, wie können wir schon früh vielleicht erkennen, wenn Eltern und Kinder Beratung brauchen. Davon mal abgesehen, ne? Also es ist auch, Kinder kommen auch mit einem bestimmten Temperament auch auf die Welt. Dürfen wir nicht vergessen. Das wird schon genetisch zum Teil festgelegt. Mhm. Und wenn du da so ein schwieriges Temperament hast, nennen wir das mal so, und du hast auch noch ein schwieriges Temperament bei den Eltern, dann sind das so Knallpaare und dann kracht es auch und dann fliegen auch die Fetzen von der Lautstärke. Mhm. Dann wird es auch mal leider übergriffig. Also dann gibt es auch mal irgendwelche Schläge dann.
Mhm. Mhm. Oder bei dem Temperament der Eltern kommt immer das Kind zu kurz.
Oder so.
Weil man nicht hinhört oder wie auch immer.
Also schlimm waren für mich immer die Eltern, wo ich dann nachher auch mitbekommen habe, die entweder wirklich ein erhebliches Problem haben. Mhm. Ganz schlimm, wenn es mit Drogen und Alkohol zu tun hat. Mhm. Das wissen wir einfach, weil dann in dem Moment ist halt die Abhängigkeit Nummer eins und nicht das Kind. Mhm. Ja, so ist es.
Aber es muss ja auch sehr schwierig sein. Also wenn du immer gegenteilige Informationen oder Signale bekommst, das kennen wir ja auch, wenn wir mit meinetwegen frisch verliebt sind und kennen den anderen noch nicht so und kommen so langsam in die Routinephase und der andere sendet immer unterschiedliche Signale. Mal wieder dir richtig interne Sachen erzählen oder intime Sachen erzählen, den nächsten Tag sagt er dir, das geht dich nichts an. Dann ist er sehr zärtlich, dann schubst er dich wieder weg. Und weiß man eigentlich auch nicht so genau. Und das ist ja dieses Nähe-Distanz. Und das kommt eben von irgendeiner Form der Kindheit. Und dem, was derjenige als Erfahrung auch mit sich umstellt.
Ja. Man kann es, und das ist die gute Nachricht, es ist nicht einfach, therapeutisch zu behandeln, aber man kann es. Es gibt Modelle auch in der Therapie, wie du auch als Erwachsene letztendlich nochmal die Bindungsqualität, ne, sicher, unsicher, wie du die nochmal feststellen kannst. Da gibt es richtig so einen Bindungstest auch für Erwachsene. Und dann wirst du aber, weil das sind so alte Geschichten, wenn du da therapeutisch rangehst, wirst du schon eine gewisse Zeit brauchen. Aber da geht es wieder darum zu erkennen, ah, ich reagiere deswegen so, weil dieses und jenes wahrscheinlich vorgefallen ist. Also ich bin sozusagen da das Opfer, ich bin so geworden aus verschiedenen Gründen, um auch mal so zu erklären, warum was so ist. Das ist manchmal schon erleichternd, das erlebe ich.
Und ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man, oder habe ich auch im Umfeld kennengelernt, wenn Menschen sich öffnen, haben sie nie gemacht, und gerade Männer haben ja auch Probleme, sich zu öffnen, und irgendwann kommen mal so Verletzungen, die sie in der Kindheit oder als Jugendliche erlebt haben oder irgendwelche Trauma, die sie auch mit sich rumschleppen oder irgendwas, und das werden sie auch mal los, und der Partner begreift es, oder die Partnerin, die versteht es und mokiert sich keineswegs darüber, sondern nimmt das ganz ernst und geht da eben erwachsen mit um und so, dass sie langsam dann Vertrauen fassen.
Ja.
Das, was ihnen ja praktisch als Kind fehlte.
Ja.
Denn du kannst aber jemanden, der immer unterschiedliche Signale sendet, du kannst dich nicht sicher fühlen, wirklich Vertrauen kannst du auch nicht haben.
Nee.
Das gibt's ja auch, du erzählst als Kind irgendwas und als nächstes lachen sich die beiden dann kaputt darüber, weil das natürlich, weil die Probleme meinetwegen zwischen den Eltern oder in einem Geschäft oder wo so groß sind, dass dein kleines Kind-Problem natürlich lachhaft ist. Aber in dem Moment vergessen die Eltern natürlich, dass das Problem für jeden seiner Altersstufe gemäß auch entsprechend groß ist.
Ja.
Und kennst du doch so. Ja. Mensch, ich muss sehen, dass ich das Geld hier rankriege, und du regst dich auf über deine Ente, die weg ist. Sag mal, spinnst du eigentlich?
Der kleine Horst.
Der kleine Horst. Mensch, der kleine Horst. Ja.
Aber das mache ich in Beratungen, auch ein paar Beratungen, ganz gern, dass ich versuche, mit denen so eine Art Gebrauchsanweisung, ich nenne das auch so,
zu erarbeiten.
Für den kleinen Horst zu arbeiten.
Ja.
Wie will der kleine Horst behandelt werden, damit es ihm gut geht?
Damit die Ente sich wohlfühlt, ja.
So. Also wie will, weil es oftmals um Streitigkeiten geht. Und dann versuche ich wirklich so, wie möchten Sie von Ihrem Partner behandelt werden, wenn es Ihnen schlecht geht, wenn es Streit gibt? Möchten Sie dann in den Arm? Ne? Nähe-Typ. Möchten Sie lieber erstmal Ihre Ruhe haben und um Block gehen oder sich irgendwo erstmal ins Zimmer zurückziehen? Wie ist das? Wie möchten Sie, dass Ihr Partner auf Sie denn reagiert? Und umgekehrt genauso. Das ist immer so ein paarzeitiger Prozess. Und so eine Art Gebrauchsanweisung inklusive, er funktioniert deswegen so, weil dieses und jenes wahrscheinlich vorgefallen ist. Das ist erleichternd. Und das kann, so einigen hilft es denn, dann weiß man, okay, der zieht sich nicht zurück, weil er mich nicht leiden mag, sondern das ist seine Struktur. Das ist seine Art, mit Problemen fertig zu werden.
Aber wie macht man das? Jetzt sind wir ja die ganze Zeit bei Beziehung gewesen, aber guck mal, es gibt ja viele Geschichten, wo man das auch im Beruf braucht, wo man sich da überlegen muss, wie das Ganze funktioniert. Also nehmen wir zum Beispiel einen Pflegedienst oder nehmen wir unsere therapeutischen Sitzen oder überhaupt Situationen, wo Menschen mit anderen arbeiten, bis hin zu Lehrern oder Ärzten oder sowas. Wir müssen ja alle immer sehen, dass wir ein gewisses Maß an Distanz behalten. Also wo ist zu viel Nähe schädlich oder kann zu viel Nähe schädlich sein? So, das ist ja sowas, was man sich überlegen muss. Also wenn du Patienten hast, dann gehst du ja gewissermaßen, bleibst du ja auf eine gewisse Distanz.
Ah, schwierig.
Ne? Oder?
Nee, ja. Also
professionell gesehen, das, was man uns beibringt als Therapeuten, ist ja immer, geht schön auf Distanz. Nicht umsonst liegt man beim Analytiker in die andere Richtung auf der Couch und so, damit keine Übertragung stattfindet und so. Wir beide sehen das ja heute im Laufe von vielen Berufsjahren ein bisschen anders.
Also ich sehe das jetzt wirklich erheblich anders. Ne? Also ich muss immer noch so ein bisschen Fels in der Brandung sein. Das heißt, wenn jemand mit seinen Problemen und diesem manchmal heftig zu mir kommt, dann kann ich nicht wegschwimmen und sagen, oh Gott,
nein, du bist ja auch nicht die Freundin oder sowas, oder der Freund.
Also die Grundlage, warum ich überhaupt Menschen helfen kann, besteht darin, dass ich eine Bindung zu denen aufbaue. Und das heißt, ich werde eine gewisse Nähe aufbauen müssen. Nähe im Sinne von, der Klient muss das Gefühl haben, der Thiel versteht mich und okay, und er meint es gut mit mir.
Der plappert das nicht weiter,
sowieso,
er missbraucht es nicht und ich kann ihm vertrauen. Er will mir wirklich helfen. Das ist ja eine wirkliche Voraussetzung. Und das ist ja schon ein großer Vertrauensbeweis.
Das ist so, den muss ich mir verdienen. So, das ist so, es gibt einen gewissen Vertrauensvorschuss, klar, sonst würden die nicht zu mir kommen. aber ich muss ihn mir auch verdienen. Da, wenn ich schlechte Arbeit mache und die sagen, also ich habe, sie haben dieses und jenes gesagt, ich habe es gemacht und das ging daneben, kann schwierig werden. Aber ich wahre zum Beispiel Distanz, indem ich meine Klienten grundsätzlich sieze. Es gibt Kollegen, die machen das nicht, je nachdem, wie auch das Setting in Tüdelchen ist. Wenn ich eine Fortbildung mache oder so, dann und im Pflegebereich oder woanders, dann manchmal ist es auch so, dass wir uns dann duzen. Mhm. Aber das ist bei mir eigentlich die Ausnahme. Ich bin Herr Thiel, manchmal bin ich Michael und Sie, aber ich brauche dieses Sie, also dieses Siezen, das ist mir wichtig.
Weil das so eine gewisse Distanz bringt.
Das ist so. Ne? So eine Respekt. Wir haben das im Deutschen so, ist im Englischen ein bisschen anders. Ich finde das schön. Also ich, und wenn dann gesagt wird, können wir uns nicht und alle anderen duzen sich und ich nicht, dann erkläre ich denen das auch genauso. Also das ist schon wichtig, um, damit ich Sachen auch abschließen kann, nicht mehr nach Hause nehmen.
Und im Grunde schließt du ja auch einen Behandlungsvertrag ab. Das bedeutet, du bist derjenige, der behandelt. Also das sind ja ganz klar umrissene Rollen dabei, genauso wie ein Arzt oder so. Und es ist eben auch manchmal schwierig, wenn man dann sich zu eng kennt oder befreundet ist oder so, dann kann man eben nicht unbedingt eine professionelle Warte einnehmen. Ne? Nee. Ich glaube, dass das, also in vielen Bereichen geht das. Es geht sogar weiter, als man denkt.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber also ein Arzt oder so, wenn ich an Thorsten denke, der weiß natürlich, kann was zu meiner Gesundheit sagen. Warum soll denn hier so ein super Arzt?
Ja.
Und ob wir nun befreundet sind oder nicht, das kümmert dann meine Harnwegsinfektion leider überhaupt nicht. Wenn er mir da einen Rat gibt oder so. Oder sagt, viel trinken oder irgendein Medikament empfiehlt oder so. Aber er ist, aber das ist, ich glaube, wenn es da um weitergehende Sachen geht, also wie zum Beispiel im Krankenhaus oder wo es dann wirklich um lebensentscheidende Sachen geht oder irgendwie so, da muss man dann schon manchmal aufpassen. Oder wenn es um psychische Sachen geht oder wenn man so klammert oder nur du oder wenn ich ihn jetzt jede Nacht anrufen würde oder und bei jeder Wehwehchen auf der Matte stehe, das ist natürlich was ganz anderes. Also dann, und da muss man immer vor aufpassen, dass man nicht bumsfallerisch schon wieder einen Stalker an der Backe hat. Das hatten wir auch schon in unserem Leben. Wir sind auch schon bedroht worden. Das haben wir auch schon hinter uns gebracht.
Ja.
Und
sollte man mit Psychologen nicht machen, weil die hat, das ist schon ein bisschen näher, ne? Die hat nicht nur uns bedroht. Das war fies, weil das ging. Sie wollte eigentlich mir ans Bein pulen und sie hat dann gesagt, und ich weiß auch, wo du wohnst, Thiel, und ich weiß auch, wann deine Frau irgendwie und wo die wohnt und was.
Ja, und dann hat sie angerufen und hat ja gesagt, ich lege einen Brandsatz vor die Tür.
So, genau.
Das sind so Sachen, also.
Dann haben wir die Kripo dann auch, natürlich haben wir die benachrichtigt und die ist nicht nur uns gegenüber so, sondern auch anderen und die ist dann nachher in die geschlossene Psychiatrie dann gekommen. Ja, ne?
Also da muss auch dringend geholfen werden.
Also vorsichtig, wenn ihr euch mit Psychologen anlegt.
Nein, es ist einfach so die Art, wie dann manchmal diese, wie soll ich mal sagen, wie das denn völlig außer Rand und Band geht. Ja. Weil man denkt, nur der kann mir helfen. Und dann also Tag und Nacht vor der Tür und weißt du, Telefonterror und nicht mehr rangehen und dieser ganze Mist. Das ist dann schon, das ist eine falsch verstandene Nähe.
Ja.
Wie das eben manchmal auch sein kann. Es ist nun mal so, man kümmert sich um eine Person, wenn der jetzt seit Jahren keine Aufmerksamkeit mehr hatte. Niemand hat sich drum gekümmert. Der hat ein unglaubliches Bedürfnis nach menschlicher Wärme. Dann kann natürlich auch leicht so eine Zuwendung von professioneller Seite, und das ist völlig egal, ob es der Pastor, die Nachbarin oder eben auch ein Therapeut ist, dann auch leicht in falschen Hals geraten oder beziehungsweise es dürstet so danach und deshalb wird das so aufgesaugt.
Aber das ist dann wieder, das ist dann mein Ding wieder. Also so als Profi muss ich das rechtzeitig spüren, muss das rechtzeitig ansprechen. Es gibt auch Leute, die verknallen sich mal. Ich meine, die können mit dir als Therapeut oder Therapeut können sie über Sachen reden, mit denen sie sonst nie.
Ja, und würden sich wünschen, dass sie das mit
einem Partner. Und was sagt Annika denn, wenn die wüssten, wie du in Wirklichkeit bist?
Oh, so, Gottes Willen.
Nee, sie könnte ich ja mal ein Wochenende ausleihen.
Ich vermiete Tilly sehr gerne.
Rente Tilly. Ja.
Weil, also, die können das gerne mal ausprobieren. So. Gottes Willen.
Was?
Das ist so anstrengend. Mega.
Fest.
Mega anstrengend.
Wer?
Ich? Ja, was, wo? Gehe nur auf Distanz.
Ich gehe jetzt aber sowas von auf Distanz. Nein, aber ernsthaft, ne? wenn das ist jetzt das Problem des Therapeuten und das ist eigentlich auch die therapeutische Kunst, denn sehr wohlwollend, also wenn ich sowas merke und so, dann freue ich mich und dann sage ich auch vielen Dank und so weiter, aber sage dann auch deutlich, da ist jetzt eine Grenze. Mhm. Das Duzen, nein, wir gehen auch nicht zusammen essen, nein, wir machen dies und jenes.
Aber manchmal muss diese Distanz auch sein, ich denke jetzt so an Krankenschwestern oder Pflegedienst oder sowas, es muss auch manchmal so eine Distanz sein, um nicht alles an sich ranzulassen.
Jo.
Weil du hast es ja manchmal mit Finalpflege, mit ich weiß nicht, mit was für schlimmen Sachen in der Onkologie oder sonst wo zu tun, wo es wirklich richtig hart ist, wo du dann auch wirklich das so ein bisschen, natürlich hast du Mitgefühl und auch professionell, aber ist es auch professionell besser, wenn du dann das nicht ganz so an dich ranlässt.
Das haut richtig. Dich vom Hocker. Ja, und du wirst dann auch nicht gut, auch deinem Patienten geht es dann auch nicht gut.
Nein, weil du kannst nicht bei jedem Patienten irgendwie leiden. Also,
und das ist der Punkt, weswegen leider Gottes immer noch viel zu wenig auch im Pflegebereich Leute Supervision haben. Also jemanden von außen, was wir ja auch machen, Supervision geben, damit solche schwierigen Fälle auch besprochen werden.
Das ja, auch nicht ist, nur die schwierigen Fälle, sondern allgemein das, was im Moment in der Lebensphase einen beschäftigt.
Genau. Ja? Und das nennt man dann Psychohygiene, das heißt, dass du wirklich da oben als Therapeut in deinem Oberstübchen klar Schiff machst,
aber auch
sauber so, machst sozusagen.
Damit also wenn du das Sachen machst, bei Pflegedienst zum Beispiel, oder so, dann geht es ja auch darum, dass die Kollegen da dann auch wirklich das abladen können, was sich jetzt mit einem Patienten oder so belastet oder was so sie selber belastet, was dann irgendwie auch mitten dann zwischen die Patienten grätscht. Ne? Und da das ja alles so effektiv und schnell sein muss heutzutage und keine Zeit, du musst ja irgendwie auch funktionieren, das ist ja das Schlimme.
Und trotzdem bist du immer noch Mensch. Und wenn du eine Finalpflege machst und also wenn du Sterbende begleitest oder sowas, da kannst du Profi sein, wie du willst.
Das kann dich richtig mitnehmen. Ja.
Natürlich.
Ne? Je nachdem auch, wie gut du den kennst. Und die kennen sich ja teilweise, man kennt ja teilweise die Patienten über Jahre. Und natürlich hat sich auch da eine Bindung aufgebaut. Ne?
Oder manchmal bist du der einzige Mensch, der sich überhaupt noch um diesen Menschen, um den anderen kümmert.
Naja, nimm doch nur zum Beispiel viele ältere Personen oder alte Leute, die zu Hause ganz alleine sind. Da ist der Pflegedienst der manchmal wirklich der Einzige, der überhaupt am Tag da ist.
Ja.
Das heißt, die möchten überhaupt drei Worte wechseln. Und wenn dann alles heute auf schnell und weil gewinnbringend und so, dann wird überhaupt nichts mehr gesprochen.
Das ist toll, ne?
Na, auf der anderen Seite kann sowas aber auch dann zu so einem extremen Nähebedürfnis führen, ne? Dass der also schon unter der Tür steht und ist mit Geschenken bewaffnet und so, das ist ganz reizend, aber Mann, das ist dann, da sieht man dann auch, Mensch, wo sind die Kinder? Ne? Wo ist denn alles hier? Ja. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Also, aber das gilt auch, also dieses Nähe-Distanz, das ist ja eigentlich etwas, was unser ganzes Leben bestimmt.
Mhm.
Eigentlich ist das so ein Modell, was neben dem, dass wir irgendwie mit jedem und mit allem irgendwo Bindungen eingehen, selbst wenn wir absolut keine eingehen wollen, ist das auch schon wieder irgendeine Art von Bindung, ist dieses Nähe-Distanz das andere, was uns Menschen umbringt. Was auch in der Politik und sonst wo überall ist, welche Leute gehen miteinander Bindung ein, wo sind sich Politiker nahe, welche Länder stehen sich näher als andere, welche Kooperationen können sie eingehen. Das gilt für viele Sachen, das gilt auch für Geschäfte und welche Manager verstehen sich jetzt ganz gut, welche nicht so, da kann man ein bisschen näher, die kann man ein bisschen zusammenführen und. Also dieses zwischen Nähe und Distanz, diesen beiden Polen, bewegen wir uns eigentlich ständig.
Ja. Und es ist gut, sich dessen bewusst zu werden, weil du sagst, Politik genauso jetzt auch, wo ich mich auch mit ein bisschen engagiert habe und auch Flagge gezeigt habe, was die Flüchtlingshilfe angeht, ne, Frau Rakete, die Kapitäne und so. Erstaunlich, wie viele Menschen da auch Nähe gezeigt haben, auch zu den Flüchtlingen. Der überwiegende Teil der Deutschen sagt, Seehilfe, Seenotrettungshilfe ist Menschenrecht und so weiter und so fort. Gibt nur ein paar Idioten, die das immer noch nicht so richtig wahrhaben wollen, aber das ist so. Also da wird auch Nähe hergestellt mit Menschen, die man so gar nicht kennt.
Nein, aber die Empathie sagt mir ja, so. Es könnte mir auch irgendwann passieren.
Genau.
Und wenn wir einen Klimawandel weiter fortführen und haben irgendwann Temperaturen in Hamburg wie in Barcelona und alle schwimmen bestimmt im Meerwasser, dann müssen wir uns auch mal irgendwann irgendwas überlegen. Und vielleicht werden wir dann noch mehr Flüchtlinge haben, vielleicht müssen wir mal irgendwo hin. Das wissen wir alles überhaupt nicht, was die Zukunft bringt. So. Das wusste nie eine Generation. Also darum ist es, das ist jetzt nicht nur wir, sondern es galt immer schon. Und deshalb ist es immer so fatal, erstmal alles so überall auf Distanz gehen zu wollen und zu sagen, es geht mich alles nichts an, ich will damit nichts zu tun
haben. Sei doch nicht so emotional.
Ja, sei doch nicht so emotional.
Oder sei doch nicht so ein Gutmensch. Auch.
Ja, das ist auch prima.
Genau. Ich bin ja dann immer schnell ein Gutmensch.
Ja, wobei, okay, das hat ein Geschmäckle, aber ganz ehrlich, ein guter Mensch zu sein, und das will ich mal bewusst, das richtige Wort dafür, ein guter Mensch zu sein, ist für mich eigentlich kein Makel. Aber in einer Gesellschaft, wo man Leute, wo schon Kinder, andere Kinder mobben, weil sie gut in der Schule sind, was soll ich da eigentlich erwarten? Muss ich mal so sagen. Ja, das ist doch irgendwie komisch. Wo haben die das denn her?
Ja. Aber da, Streber, mein Hitzchen, ist bestimmt noch wieder ein Thema.
Für die allernächste Podcast-Generation.
So, weißt du, dass wir eigentlich, ich glaube, wir sind, weißt du, dass wir schon diese Folge, die ihr jetzt hört, ihr Süßen, ist schon Folge 59, das heißt, nächste Woche haben wir schon von Folge 60.
Ja, siehst du.
Müssen wir wieder Party machen irgendwie, ne?
Und bei der 100. Folge, da fahren wir mit dem großen Psychologen beim Frühstückbus durch die Nation und bauen überall einen Frühstückstisch auf.
Genau. Du weißt, dass diese Menschen das alles zuhören.
Aber die Vision war irgendwie super.
Ja, die Vision, aber es dauert ja noch ein bisschen. So,
ihr Süßen, ihr Lieben.
Ihr macht es gut und wie immer. Also wie gesagt, die Kommentare zu unserem Kuscheltier
mit Fotos war
toll.
Nähe und Distanz, ihr Lieben.
Also wenn ihr uns einen Gefallen tut, dann kommentiert wirklich gern. Wir bleiben und wir stellen gerne Nähe zu euch her und hören uns gerne eure Geschichten auch an. Und wir haben alle Kanäle für euch frei. Ob Facebook, Instagram oder wenn ihr das hier auf Podigy, ist dieser Server, wo wir das runterladen, auch da habt ihr die Kommentarfunktion. Wir beide, wir hocken dann immer am Sonntag und dann kommt mal wieder ein Kommentar und immer so. Also wenn ihr uns eine Freude macht, dann kommentiert, teilt.
Ja, weil das ist so, das ist so eine ehrliche Angelegenheit, finde ich. Jo. Da ist mal kein Kommerz hinter.
Nee, schade eigentlich, ne?
Ja, schade, wir werden immer noch nicht gesponsert, so ein Schrott.
So irgendwie so von irgendeiner großen Bäckergilde oder.
Ja, genau. Hier, so irgend so ein Frühstücksflocke oder so, keine. Aber so, ganz so, ehrlich, auch da will ich schon sagen, ja, hier ist aber ganz schön viel Zucker drin, ja, kann man selber machen.
Und die kommen dann nachher und sagen, nee, das war aber ein bisschen lang. Oder
ja, das wollen wir nicht. Und da haben sie aber zu viel Kritik.
Nee, und was soll denn Manfred da und sowas?
Wir sind unabhängig.
Sowas von.
Ja, wir machen unseren eigenen Scheiß.
Genau.
Wir sind verantwortlich für diesen Blödsinn.
Und wer uns nicht zuhören will, der hat das nicht anders verdient.
Genau.
So.
Was sagst du, Manfred? Ist das okay?
Ja, ist vollkommen in Ordnung.
Siehst du?
Ja.
Jetzt siehst du mein Kleiner.
Also, ihr habt ja eine Umfrage gestartet und ich werde ab und zu einmal, werdet ihr meine absolut traurige, sexy Stimme hören und ich werde der Welt mitteilen, was in mir so alles drin steckt.
Ja, was du so über die Welt denkst.
Aber
ne,
und da seid ihr aber nichts dagegen.
So, wollen wir jetzt noch ein bisschen Brioche essen mit Kirschmarmelade?
Annika nämlich selbst hat Kirschmarmelade.
Ja, die ersten Kirschen. Lecker. Ja.
Okay, in dem Sinne, wir haben jetzt keine Zeit mehr, ihr Lieben. Wir müssen noch Kirschmarmelade.
Ja, genau.
Ihr macht's gut.
Ja, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.